eine Welle, die losgetreten wurde, die kannst du nicht mehr einfangen.
Was wollen wir von dem erwarten? Dass der sich hinstellt öffentlich und sagt, also das macht gerade wirklich was bei mir auf, das tut mir richtig weh, das wird nicht passieren.
Wir haben alle irgendwie in uns drin weichen Kern und eine zarte Seele und bei anderen ist sie noch ein bisschen zarter als bei anderen.
Hoffentlich stirbst du.
Wenn du nicht selbst den Strick nimmst, werde ich es tun.
Warum bist du nicht schon bei der Geburt verreckt?
Du gehörst hier nicht hin.
Du bist eine Schande. Ich hasse dich.
Was du gerade gehört hast, so oder so ähnlich, ist Realität. Geschrieben von echten Menschen an einen jungen Mann, der einen Fehler gemacht hat im Fußball. Doch dieser Hass steht für ein viel größeres Problem. 15. März 2025, Union Berlin gegen den FC Bayern München. Im Tor Jonas Urbig, 21 Jahre alt, ein großes Talent, ersetzt mal wieder Manuel Neuer. 83. Minute, eine hohe Flanke, Urbig verschätzt sich, der Ball landet vor den Füßen von Benedikt Hollerbach, Tor 1:1. Die Bayern lassen zum damaligen Zeitpunkt wichtige Punkte liegen. Was danach folgt, ist keine sportliche Diskussion, keine Analyse. Es folgt eine Welle aus Hass, Morddrohung und virtuellen Angriffen. Jonas Urbig ist kein Einzelfall. Er steht stellvertretend für etwas Größeres. Dafür, wie schnell aus einem Fehler ein digitaler Pranger wird. Und ja, wir reden hier über Fußball, aber nicht, weil es nur im Fußball passiert, sondern weil der Fußball eine riesige Bühne ist. Weil hier sichtbar wird, was längst überall geschieht. Digitale Gewalt ist kein Randphänomen. Sie ist mitten unter uns. Sie trifft nicht nur einzelne Gruppen, sie trifft Menschen. Unabhängig von Alter, von Geschlecht, von Herkunft. Manchmal laut, manchmal aber auch ganz leise. Aber immer zerstörerisch. Heute trifft es andere. Morgen kann es vielleicht schon uns treffen. Wer sichtbar ist, kann zur Zielscheibe werden. Und dann, was passiert, wenn es uns trifft? Digitale Gewalt fragt nicht, bist du bereit? Sie kommt schnell, unerwartet, vernichtend. In dieser Folge sprechen wir darüber. Darüber, warum Hass so leicht entsteht und warum Worte tief verletzen können. Und wir stellen uns die Fragen, wie kann es sein, dass Menschen so miteinander umgehen? Und was können wir gemeinsam dagegen tun? Unser Gast heute, Jana Vosnitzer, Sportjournalistin, Moderatorin, Fußballexpertin. Mit tiefem Einblick in den Fußball und der Erfahrung, im Netz zur Zielscheibe zu werden. Jana Vosnitzer, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Seitenwechsel.
Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Hallo Turit, hallo Fabi. Ich freue mich sehr, auch wenn es ein sehr, sehr schweres Thema ist. Es ist ein sehr wichtiges und deswegen schön, dass ich hier sein kann.
Wir freuen uns, dass du hier bist. Ich fang mal an, mal kurz was über dich zu erzählen. Es gibt so viel zu erzählen, ich hab's mal versucht runterzubrechen. Erstmal das Wichtigste vorweg, du sitzt hier mit guter Laune, denn du bist gebürtige Kölnerin, du bist Mitglied beim FC und der FC ist ja gerade auf einem guten Weg, wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Das wird dir sicherlich deine Laune auch erhellen in den letzten Wochen und auch in den nächsten, da gehe ich fest von aus.
Ich hoffe in den nächsten auch.
Da bin ich fest von überzeugt. Ich habe das letzte Spiel gesehen, ich mache mir wenig Sorgen, dass nächstes Jahr wieder Bundesliga-Fußball in Köln stattfindet.
Wenn du das sagst, glaube ich dir das, weil als gebürtiger Kölner hat man ja oft so ein bisschen...
Eine gesunde Skepsis?
Ja.
Ja, das gehört dazu. Du sagst es. Turit hat es gerade schon gesagt, du bist Fernsehmoderatorin und Sportjournalistin. Du hast jede Menge Podcast-Erfahrung, denn die meisten Menschen kennen dich wahrscheinlich unter anderem aus dem regelmäßigen Hören bei Tommy Schmidt bei Copper TS. Du warst sehr lange Co-Moderatorin beim Doppelpass bei Sport 1, bist dann gewechselt, hast also auch einen Wechsel vollzogen, wie wir die Seiten gewechselt haben. Hast du auch ein bisschen die Seiten gewechselt, bist wieder zurück nach Köln, bis zum RTL, wie wir hier so schön sagen. Bist jetzt seit 2023 Moderatorin vor allem für Football. Wir können ein kleines Geheimnis verraten. Hier unten liegt noch jemand auf dem Boden heute. Ein kleiner Hund, der nicht umsonst Fumble heißt. Du hast ihn also Fumble genannt. Wer sich im Football ein bisschen auskennt, der wird verstehen, warum. Seit 2024 bist du außerdem in der Icon League. Wer die nicht kennt, das ist eine Kleinfeldliga im Fußball als Moderatorin tätig. Und zwischendurch hast du dich mal schnell in die Herzen der Menschen getanzt und hast bei Let's Dance nochmal den zweiten Platz belegt. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Dankeschön für dieses schöne Intro.
um auch mal alle abzuholen. Und wir freuen uns natürlich total, dass du mit uns heute hier bist und ja, mit uns gemeinsam eigentlich auf ein Thema blickst. Wir haben es jetzt im Intro schon gehört. Wir werden es natürlich am Fußball entlang besprechen, das Thema digitale Gewalt. Aber wir wissen natürlich alle, dass es ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist und etwas, was jeden und jede betrifft. Und um auf Jonas Urbik zurückzukommen, ist ja, ja ein junges Torwarttalent, der die Chance bekommen hat, vielleicht mal kurz vorab, wem beim Intro auch der Atem vielleicht ein bisschen gestockt ist. Also mittlerweile würde ich sagen, Jonas Urbik hat bessere Wochen hinter sich, hat seine Leistung nach diesem Fehler stabilisieren können, ist also voll in der Bundesliga angekommen. Trotzdem bleibt ja die Frage, ist es ruhiger geworden bis zum nächsten Fehler? Das macht schon was mit einem. Oder ich weiß nicht, Anna, hast du das Spiel damals gegen die Bayern, hast du es irgendwie gesehen, verfolgt, auch im Internet? Du bist ja gebürtige Kölnerin, Köln-Fan. Du hast ja bestimmt auch eine Verbindung zu Jonas Urbik, richtig?
Deshalb, also das war schon irgendwie ein besonderer Wechsel, finde ich. Also ich glaube, insgesamt war das schon ein durchaus überraschender Wechsel. Und dann als Kölnerin und Anhängerin des FCs gleich doppelt, ne? Wenn jemand zum großen FC Bayern wechselt, ne? Das ist, da schaut man natürlich hin. Ich habe das Spiel tatsächlich damals auch live gesehen und in dem Moment dieses Patzers, da denkt man sich ja schon auf der Couch so, oh, ja. Man ahnt ja schon, was kommt, weil das ist ja leider keine Seltenheit. Also das, man musste ja fast damit rechnen. Von daher, ja, habe ich das auf jeden Fall verfolgt, habe auch die Welle danach verfolgt. Es ist so traurig, dass wenn man in dem Moment, wo man es sieht, schon damit rechnet und dann tritt es auch noch so ein, dann denkt man sich so, boah, ey, shit, ich wusste, dass genau das jetzt passieren wird. Und trotzdem weiß ich auch, dass wenn es dann soweit ist, man kann sich auf sowas nicht vorbereiten als denjenigen, den es dann betrifft. Also in dem Fall dann eben Jonas. Weil ich hatte das auch tatsächlich nach meinem Wechsel zur RTL. Da habe ich mich auch darauf vorbereitet, dass mich jetzt wahrscheinlich eine Welle von negativen Kommentaren auch erreichen wird. Und das war auch so. Aber in dem Moment, wo es dann eben eintritt, trifft es einen dann doch nochmal anders. So. Und man kann sich auf sowas halt einfach nicht vorbereiten. Und deshalb habe ich das da schon irgendwie so sehr mitgefühlt.
Alleine das finde ich gerade schon krass, dass man davon, also es ist wie Alltag. Das ist, als wenn es der Alltag wäre, dass wenn man einen Fehler macht oder ja in deinem Fall einen Wechsel vollzieht, der vielleicht nicht allen in den Kram passt, dass man sich schon darauf vorbereitet, dass es da eine Art Shitstorm gibt. Nicht nur negative Kommentare, sondern teilweise auch sehr deutlich negative Kommentare. Also das ist ja wie morgens gefühlt aufstehen, Zähne putzen. Mhm. Das ist ja...
Ja, es ist traurig, ne? Aber es ist, glaube ich, einfach, weil die Häufigkeit zeigt, dass das die Realität ist. Leider können wir ja immer nur bedingt die Dinge beeinflussen, ne? Und ich bin auch ein Mensch, ich versuche mich immer auf das zu konzentrieren, was wirklich in meiner Hand liegt. Und das sind leider Dinge, die liegen nicht in unserer Hand. Auch Jonas hätte sich natürlich diesen Fehler nicht gewünscht, aber es passiert, Fehler passieren. Und dass danach dann so eine Welle kommt, da hat er ja keinen Einfluss drauf. Er kann ja dann nur beeinflussen, wie er darauf reagiert oder wie er sich vor sowas schützt. Erschreckend, aber es ist halt tatsächlich, gehört zum Business mit dazu.
Leider ist es so. Und wenn wir heute über diese digitale Gewalt sprechen, vielleicht einmal, um alle abzuholen oder uns einmal klarzumachen, über was sprechen wir überhaupt, wenn wir über digitale Gewalt sprechen, gibt es natürlich verschiedene Definitionen. Grundsätzlich geht es dabei immer um verschiedene Formen von Herabsetzung, Belästigung, Diskriminierung, Nötigung und immer halt, klar, mit der Hilfe von elektronischen Kommunikationsmitteln wie sozialen Netzwerken, Chaträumen, Instant Messaging oder Mobiltelefon. Und die Formen sind dann von bis, ne? Also von Cybermobbing bis hin zu Beleidigung, Hate Speech oder ich glaube am Grunde das Ende des Spektrums dann sogar Cyberstalking. Also nur, dass wir mal wissen, wovon wir sprechen und dass dieses Spektrum wirklich von bis gehen kann. Das, was Jonas Urbik da überrollt hat an diesem Tag, ich habe es auch selbst ein bisschen verfolgt. Ja, das war schon heftig, ne?
Ich habe die Kommentare noch im Kopf, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich es wirklich fast nahezu live, will ich mal sagen, mitgelesen habe. Und beim besten Willen werde ich nicht wiederholen, was da stand, weil es ging in dem Moment nicht darum, einen Spieler für seinen Fehler zu kritisieren, sondern einfach unterste Schublade, also deutlich unter der Gürtellinie. Das ist, fehlen mir fast die Worte, muss ich sagen.
Ich glaube, da geht's eh grundsätzlich bei Hate Speech oder Shitstorms nicht drum, weil, also, dass dieser Fehler passiert, das ist offensichtlich und ich glaube, der sich am meisten darüber ärgert, ist Jonas selbst. So, dafür braucht er jetzt kein Willi.347-Unterstrich, der ihm sagt, du, das war aber jetzt, das war Mist, ne? Der kann eh nicht schlafen nach dem Spiel, ja. Ich glaube, bei so Shitstorms geht's eh nie um den Protagonisten, sondern es geht immer um den Menschen selbst, der sowas ablässt im Netz. Also es sind ja eigene Probleme, eigene Themen, die da Menschen irgendwie abladen, ihren Frust kanalisieren, im Netz in so einem vermeintlich geschützten Raum, ne, immer unter diesem Deckmantel der Anonymität, wo sie dann einfach ihren, ja, Bullshit, sorry, einfach abladen, ne? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch dann für Menschen, die davon betroffen sind, dass man diese Grenze zieht und dass man das unterscheiden kann, ne? Das hat gerade wenig mit mir zu tun, weil, wie du sagst, das geht halt unter die Gürtellinie. Das ist ja keine sachliche Kritik. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, also die Kritik kannst du auch an der Stelle, die ist komplett, wirklich, die ist Mumpitz, weil die braucht der Junge gerade nicht. Der hat einen Verein, der hat einen Trainer und der hat sich selbst und seine Mitspieler. Der hat genügend Menschen, die ihm jetzt inhaltlich feedbacken, was da falsch gelaufen ist. Der braucht wirklich keinen verschwurbelten Fan da im Netz, der da jetzt ihn noch darauf hinweist. Und das recht nicht auf diese Art und Weise.
Man hat auch das Gefühl, dass Jonas Urbig zumindest nach außen hin sehr klar diese Linie hat ziehen können. Er hat zum Beispiel in der Frankfurter Rundschau danach auch gesagt, ich hatte nicht viel Zeit zum Nachdenken, was in dem Fall eine gute Sache war. Er hat sich vom Anfang an im Team sehr wohl gefühlt. Bieler, Stab haben ihn sehr gut aufgenommen. Und das hat ihm geholfen, sich auf seine Leistung zu konzentrieren. Das hat er zumindest nach außen hin verlauten lassen.
Ja, was soll der Junge auch sagen in seinem Alter? Der spielt beim FC Bayern jetzt, der hat noch nicht unendlich viel Erfahrung gesammelt. Der weiß genau, bei welchem großen Club er gerade spielt. Wir können in dem Zusammenhang auch nochmal darauf verweisen, wir hatten in der letzten Folge Benny Hövedes hier, der ist gestandener Fußballspieler, der ist Weltmeister, der hat seine Karriere beendet und der hat gesagt, jeder einzelne negative Kommentar, den er bekommen hat, hat irgendwas mit ihm gemacht. Und wenn es nur der kleinste negative Kommentar war, bei 500 positiven Kommentaren ist es dieser eine negative Kommentar, der was mit dir macht. Was sollen wir von einem jungen Spieler, der jetzt gerade wirklich das erste Mal in dieser Position auch ist, beim FC Bayern zu spielen, der das erste Mal einen Fehler macht, der sofort auf gut Deutsch auf die Fresse kriegt. Was wollen wir von dem erwarten? Dass der sich hinstellt öffentlich und sagt, also das macht gerade wirklich was bei mir auf, das tut mir richtig weh, das wird nicht passieren. Das ist nicht passiert und das wird auch in naher Zukunft nicht passieren.
Ja, unabhängig davon, also wir haben ja nicht mit Jonas Urbig gesprochen und wir wissen nicht, wie es ihm gegangen ist oder ergangen ist. Also es kann ja sein, dass er total gesund damit umgegangen ist, aber ich glaube auch, selbst wenn nicht, selbst wenn es ihn komplett getroffen hat und er da richtig mit zu strugglen hatte, welcher 21-Jährige, der gerade die Chance bei Bayern München bekommt, stellt sich hin und sagt, Leute, das war zu viel. Da habe ich wirklich zu strugglen gehabt, weil spielt ja auch wahrscheinlich ein Stück weit die Angst mit eine Rolle. Ich will jetzt hier nicht ein Fass aufmachen.
Also ja. Wir haben ja eine Journalistin hier. Wie viele Leute, denen du eine ähnliche Frage mal gestellt, also du wirst ja auch Spieler, Spielerinnen interviewt haben, Sportler, Sportlerinnen, die vielleicht jetzt mal ein schlechtes Spiel gemacht haben, Fehler gemacht haben. Wie oft hattest du das Gefühl, dass da eine ehrliche, offene Antwort kam?
Nee, und das ist auch völlig in Ordnung, weil ich glaube, in dem Moment geht es auch darum, wir bewegen uns immer noch im Feld des Sports und Sport ist ein Spiel. Und Spiel hat nicht nur was mit der Leistung auf dem Platz zu tun, sondern beginnt im Kopf. Das wisst ihr beide am allerbesten. Und das würde jetzt an dem Moment, glaube ich, auch ein falsches Signal senden, ne? Nach draußen. Nämlich natürlich eine Form von Schwäche, dass er aufgemacht hat, ne? Dass er sich verletzlich zeigt. Und ich glaube, das kann er gerade gar nicht gebrauchen. Also er muss jetzt, glaube ich, diese Grenze auch nach außen ziehen und das mit sich ausmachen und mit seinem Umfeld, dem er vertraut, um nach außen diese Stärke zu signalisieren und diese Grenze auch zu ziehen. Weil er möchte, er hat ja noch einen so weiten Weg vor sich, in was seine Karriere angeht. So, ne? Und ich glaube, wenn du dich ins Tor stellst beim FC Bayern München, da braucht es vor allem eins, ein großes Selbstbewusstsein. Und deshalb, also ich als sein PR-Berater hätte ihm auch genau zu dieser Message geraten.
Vielleicht ist es ja sogar so passiert, wir wissen es ja nicht. Aber sendet das nicht auch ein komplett falsches Signal an die Leute, die auch dann diese Kommentare geschrieben haben? Weil es ist, hat ja keinerlei Konsequenzen oder irgendwas, sondern sie sehen, okay, anscheinend ist ja völlig okay, dass wir das geschrieben haben. Der Junge geht ja damit gut um und hat jetzt sogar auch noch seine Leistungen stabilisiert. Also ist das nicht sogar eher Wasser auf die Mühlen dieser Menschen, die das schreiben?
Vielleicht liegt es an mir, dass ich diese Menschen einfach nicht ernst nehmen kann, weil es für mich so absurd ist, wie man sowas machen kann, dass mir die Fantasie fehlt, dass so Mechanismen bei denen überhaupt greifen. Weißt du, so, das ist ja wie mit meinem Hund. So quasi belohnen, das hast du gut gemacht, das machst du jetzt weiter. Oder bestrafen, das hörst du auf. Ich habe eher das Gefühl, wenn sie merken würden, dass das jetzt echt ans Herz geht, dann machen sie erst recht weiter. Weißt du, und deswegen glaube ich, wir müssen die Perspektive wechseln. Weg von den Menschen, die diesen Mist im Netz abladen, hin zu dem, was wir wirklich beeinflussen können. Und das ist zum einen unsere Reaktion, unser Umgang damit. Aber, und das finde ich fast am wichtigsten, ich setze immer so ein bisschen auf die Selbstregulierungskräfte im Netz. Weil was man ja auch sagen muss, ich habe jetzt nochmal ganz aktuell unter den letzten Post auf Instagram von Jonas geschaut und da ist auch eine ganz, ganz große Menge an Positivkommentaren hat sich darunter gesammelt. Und das ist sehr, sehr schön zu lesen und das nehme ich auch bei mir selbst immer wahr, dass die eigene Community und die Gesellschaft schon auch Mechanismen hat, um damit umzugehen. Nämlich zu sagen, was seid ihr eigentlich für Vollidioten? Und jetzt melden wir uns mal zu Wort, die ihm den Rücken stärken, die ihm Support geben, die Liebe geben. Und wir sind eigentlich die viel größere Kraft und der viel größere Part. Und ihr kommt gegen uns nicht an, so eine Wall damit aufzubauen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja. Mhm.
Und ich glaube, das hat den viel größeren Effekt, als die direkte Kommunikation mit diesen Hatern da draußen zu versuchen zu adressieren. Weil da ich habe das Gefühl, das kommt nicht an. Wo ist der Anknüpfungspunkt?
Weißt du, wo, ja, total.
Der fehlt mir.
Also ich meine so ein bisschen rauszuhören, dass du natürlich auch mittlerweile sehr geübt bist in dem Umgang mit Kommentaren, mit Nachrichten bei Social Media. Ich meine, du bist selbst eine Person des öffentlichen Lebens. Du hast am Anfang gerade auch schon mal erwähnt, dass du gerade zum Beispiel bei deinem Wechsel von Sport 1 warst zu RTL auch damit konfrontiert warst. Was hast du denn schon erlebt und wie bist du damit umgegangen?
Ja, es war auch bei mir bei meinen ersten Sendungen für RTL, NFL. Da hat mich auch eine Riesenwelle erreicht aus der damals aus der Football-Bubble, nenne ich sie jetzt mal bewusst, weil ich möchte sie nicht als Community dann in dem Fall bezeichnen, die mich halt dann beschimpft haben als die Frau, die es nicht gebraucht hat im Football, die Frau, die keine Ahnung hat von Football, überhaupt auch vom Sport und auch, also auch Kamera und also Outfits, also da war alles falsch, was ich gemacht habe.
Mhm.
Wie gesagt, ich hatte damit gerechnet, weil dieser Wechsel von mir zu RTL war ja auch verbunden mit dem Wechsel der Rechte von ProSieben zu RTL, der NFL-Rechte. Und das hat halt auch schon für viel Diskussion und Unmut gesorgt bei Football-Fans. Und ich glaube, das hat sich so ein bisschen an mir abgearbeitet, ne? Also es brauchte jetzt irgendein Vehikel, wo dieser ganze Frust sich abladen konnte, ne? Boah, oh nee, NFL jetzt bei RTL, lass uns das doch so machen, wie wir es immer schon gemacht haben. Jetzt auch noch eine Frau, wir hatten vorher keine Frau, eine Moderatorin hatten wir vorher auch nicht, brauchen wir auch nicht. Und die kennen wir überhaupt nicht, unsympathisch, wo kommt die jetzt überhaupt her? Da hat sich ganz viel bei mir halt einfach angesammelt, Frust, der sich dann einmal ja bei mir so kanalisiert hat. Und ich habe das versucht zu trennen. Ich habe einfach wirklich gesagt, das hat mit mir als Person, glaube ich, gerade gar nichts zu tun. Habe das versucht als Challenge zu nehmen. Ich habe gesagt, okay, geile Challenge, weil euch kriege ich jetzt. Jeden Einzelnen von euch kriege ich jetzt. Euch überzeuge ich davon, dass es NFL bei RTL geil wird, dass ich eine gute Moderatorin bin, dass es eine Moderation braucht bei der NFL, dass es eine Frau braucht bei der NFL. Und habe das einfach versucht für mich in so positive Energie umzuwandeln. Das klingt jetzt auch irgendwie sehr ja durchgespielt, so wie du schon eben hast anklingen lassen. Natürlich hat das auch was mit mir gemacht. Also ich lese sowas auch. Ich bin auch nicht der Typ, der sagt, ich guck mir das gar nicht erst an, sondern ich versuche mich einfach auf mich zu konzentrieren. Nein, ich habe mir das wirklich durchgelesen, aber ich habe wirklich für mich versucht, klar zu trennen, was von dieser Kritik hat wirklich was mit mir als Person, als Moderatorin zu tun. Und das war am Ende des Tages tatsächlich wenig. Und ich glaube, das ist auch bei Jonas. Also wenn du dir das wirklich da mal durchliest, ich habe mir es auch durchgelesen, bei mir kommen einfach nur Fragen auf über die Menschen, die das eben schreiben. Da denke ich, boah, was ist bei euch im Leben los, dass ihr sowas im Netz abladet? Man, Drohungen, wirklich Beleidigungen, also da läuft es einem ja wirklich eiskalt den Rücken runter. Und das hat ja nichts mit Jonas als Keeper, als Spieler und am allerwenigsten als Mensch zu tun.
Ich erkenne mich da gerade ein bisschen wieder, zumindest in meiner aktiven Zeit, weil ich da auch ähnlich wie du, ich habe mir auch alles durchgelesen, alles, wirklich alles.
Ich bin auch der Meinung, dass jeder, der sagt, ich lese mir nichts durch, der lügt. Natürlich liest man sich Dinge durch. Man möchte ja auch wissen, was es herrscht für eine Meinung über mich. Also ja.
Ich habe mir das auch alles reingezogen und ich war ähnlich wie du, dass ich dann gesagt habe, so euch kleinen Menschen da draußen, werde ich es jetzt nochmal richtig zeigen, ne? Euch, wie du gerade gesagt hast, euch kriege ich auch noch. Euch werde ich vom Gegenteil überzeugen, euch werde ich zeigen, was ich wirklich drauf habe. Sowohl du in deiner Position als auch ich, damals als Spieler, Turit als Spielerin. Wir finden für uns einen Weg, wie wir damit umgehen. Das dauert sicherlich auch seine Zeit. Das ist dann auch eine Entwicklung, die wir nehmen, um zu wissen, wie wir damit umgehen können. Man darf aber nicht vergessen, und das ist auch wichtig, das müssen die Leute draußen auch verstehen, dass sie nicht nur bei uns damit was auslösen, sondern auch unsere Freunde, unsere Familie, unsere Eltern. Gefühlt die halbe Welt hat Instagram. Das heißt, nicht nur wir als Betroffene lesen diese Kommentare, sondern auch unsere Familie, unsere Freunde. Und da kann es durchaus auch passieren, dass das was mit denen macht. Und das darf man auch nicht unterschätzen, weil wir finden schon unseren bestmöglichen Weg, mit diesen Geschichten umzugehen. Aber das schaffen eben nicht die Angehörigen von den Betroffenen auch. Und das muss man sich auch vor Augen halten. Das ist auch wichtig. Also stell dir mal vor, die Eltern von Jonas Urbich lesen diese Kommentare. Ne? Und da wüsste ich als Jonas Urbich gar nicht, wie ich meinen Eltern das vermitteln und erklären soll, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Das löst ja was in dir aus dann auch als Elternteil.
Ja, 100%. Guter Punkt. Über den habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Aber gerade natürlich, wenn es jetzt noch in Richtung perfider Drohungen geht, die dann auch irgendwie Familie, Partner, Kinder betreffen. Ne? Fall von Moritz Müller, ich glaube, hattet ihr auch als Beispiel in der Vorbereitung mal aufgelistet, habe ich damals auch irgendwie hautnah miterlebt. Das ist natürlich auch ein Riesenpunkt. So, und deswegen ist auch wichtig, darüber zu sprechen. Also ich möchte auch nicht, dass ich falsch verstanden werde und dass man sagt, so, das ist halt so, das muss man so hinnehmen und es lässt sich eh nicht ändern. Ich glaube nur, dieser Zugang zu den Menschen, der fehlt mir einfach, ne, weil mir das halt so fern ist. Und deswegen ist es halt, glaube ich, wichtig, dass wir uns vor allem darauf konzentrieren, wie wir mit dem Thema umgehen. Und dazu zählt aber auch zu sensibilisieren, was macht das mit einem? Was löst das in Menschen aus? Wenn es jetzt Jonas in dem Fall selbst vielleicht noch nicht ist, ist es zum Beispiel trotzdem wichtig, dass ein Fabi darüber nach seiner aktiven Karriere vielleicht spricht oder ein Benny Hövedes, dass wir darüber reden. Also das ist, glaube ich, schon auch Teil der Lösung dieses Problems. Das liegt auch in unserer Hand. Also ich zum Beispiel bin auch mittlerweile so auf Instagram, wenn mir jemand wirklich eine miese Nachricht schreibt, die wird mittlerweile ungefiltert so in meine Story gepackt. Mit Name, mit allem, zack, Abfahrt. Dann sagen ein paar immer, mach das doch nicht, provozier den doch jetzt nicht noch, rechtfertige dich doch nicht. Und ich denke mir doch, also genau das, bitteschön. Und jetzt so ein bisschen wie zum Fraß vorwerfen, mal ganz böse gesagt, weil ich dann wieder auf meine Community zähle und mir denke, so, du kriegst jetzt mal den Backlash.
Ja.
Jetzt bist du mal dran. Und manchmal sind es auch wirklich Kommentare unter Bildern, wo ich mir denke, ja, ist ja öffentlich, dann bitteschön. Und dann dauert es, das sind Minuten, dann kriegt der natürlich von meiner Community Gegenwind. Und dann denke ich mir, na, jetzt weißt du mal, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir uns ein bisschen offener im Netz auch zeigen und nicht so ganz dieses Mr. oder Mrs. Untouchable, das macht hier alles gar nichts mit mir. Ich kann das, wie gesagt, in manchen Momenten verstehen, das ist auch wichtig. Aber ich glaube, in manchen Momenten ist es auch wichtig, sich ein bisschen zu öffnen, damit wir auch wieder als Menschen wahrgenommen werden. Weil ich glaube, das ist da draußen manchmal auch, dass die Leute denken, wir sind als Maschinen. Oft kriege ich gesagt, ach so schade, dass die ihren Account nicht mehr selbst macht. Ich denke mir, noch nie hat irgendein Mensch irgendwas auf meinem Account gepostet, außer ich selbst. Ich lese jede verdammte Nachricht selbst. So, das vergessen, glaube ich, die Menschen da draußen auch oft, dass wir ja auch wirklich echte Menschen sind, die dahinter stecken. Und deswegen ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir wieder so ein Stück weit wegkommen von diesem durchprofessionalisierten Social-Media-Game und uns ein bisschen authentischer und echter und ehrlicher zeigen von unserer Seite.
Ich würde gerne, bevor wir gleich nochmal auf die Täterseite gucken, aber ihr habt es ja gerade angesprochen, auf die Opferseite gucken. Fabi, du hast es gerade gesagt, also es geht darum, es macht was mit uns natürlich. Es ist die Frage, wie gehen wir damit um, aber eben auch vielleicht Familienmitglieder, Freunde. Es gibt, um dann nochmal zu zeigen, welche Konsequenzen und Auswirkungen das denn auf uns und unser Leben haben kann, wenn man von digitaler Gewalt, von Cybermobbing betroffen ist, gibt es eine ganz aktuelle Studie und die, finde ich, zeigt nochmal das, was wir eigentlich alle schon gesagt haben und auch eigentlich alle wissen, aber dass es einfach nochmal wissenschaftlich bestätigt ist, dass es Auswirkungen auf alle unsere Lebensbereiche hat, wenn wir Opfer von digitaler Gewalt sind. Finde ich hier diese Studie von Murket et al. Von 2024 ist also total aktuell. Die listen mal alle oder haben herausgefunden, was betrifft es denn alles? Und klar, psychische Schäden für Opfer, ganz großes Thema, kommt natürlich auch darauf an, wie psychisch gesund bin ich sowieso schon, auch vorher, bevor mich sowas trifft. Aber es kann zu Angst führen, es kann zu Depressionen führen, es kann sogar zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen, wenn ich Opfer werde. Es kann zu einer Isolation, zu einem Rückzug von mir führen, aus meinen sozialen Netzwerken, Rufschädigung, klar. Also kann natürlich immer sein, dass dich ein Shitstorm ereilt und du vielleicht auch Probleme dann in der Job-Wohnungssuche, was auch immer hast. Klar, rechtliche, wirtschaftliche Konsequenzen, also finanzielle Verluste, Geldfreiheitsstrafen, Anwaltskosten, wenn du es anzeigst. Es kann zum Leistungsabfall in Studium und Beruf führen. Und das ist auch so krass, es kann auch zu selbstzerstörerischem Verhalten führen, also körperlicher Schaden bis hin zum Suizid. Und da gibt es natürlich auch Fälle, die auch öffentlich bekannt geworden sind in den letzten Jahren, wo es eben auch so weit gehen kann. Und das Wichtigste, und das haben wir ja eben auch schon herausgestellt, es betrifft eben nicht nur die Opfer selbst, sondern auch Familie, Freunde und das Umfeld. Wie ist es eigentlich bei dir, Jana? Ich weiß, dass du ja auch, glaube ich, einen sehr engen Draht und sehr close mit deiner Familie bist. Haben die sowas schon mal mitbekommen? Besprichst du es mit denen? Du hast auch gesagt, man muss die Linie ziehen und das dann mit den Menschen besprechen, die einem am nächsten stehen. Machst du das?
Ja, absolut. Vor allem, weil ich da dann auch immer wieder gespiegelt bekomme, was eigentlich die Realität ist. Ne? Also wenn ich von meiner Community auf Instagram spreche, die sich schützend vor mich stellen, dann ist es natürlich nochmal im doppelten Sinne gemeint, wenn es um meine Familie und um meine Freunde geht. Ne? Weil die sind natürlich dann der absolute Rückhalt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man ein starkes Umfeld hat, ne, was einen gerade in solchen Momenten dann auch noch mal kurz zurückholen in die Realität aus dieser Bubble raus, weil das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Um an dieser Stelle kurz einzuordnen, Familie, Freunde, das eigene Umfeld, sie können uns helfen, den Hass zu ertragen. Sie erinnern uns daran, wer wir wirklich sind. Im Grunde wie eine Art Netz, das uns auffangen kann, wenn wir drohen zu fallen. Jana hat uns gerade eindrucksvoll erzählt, wie sie mit solchen Nachrichten umgeht. Aber an diesem Punkt ist uns eine Sache besonders wichtig. Lasst uns diejenigen nicht vergessen, die dieses Netz nicht haben. Ob Spielerinnen, Spieler, Menschen außerhalb des Sports, Jugendliche oder Kinder. Diejenigen, die vielleicht ohnehin gerade kämpfen. Die kein stabiles Umfeld haben, keinen sicheren Anker. Bei ihnen kann der Hass, das wissen wir jetzt, vieles bis alles ins Wanken bringen. Dann wächst die Verzweiflung, das Gefühl nicht zu genügen. Und irgendwann kann diese Last zu schwer werden.
Wir reden ja über digitale Gewalt. Warum heißt es digitale Gewalt? Weil sie eben in diesem digitalen Raum stattfindet. Gehen wir mal raus in Rewe, merkt man ganz schnell auch, das ist nicht die Realität. Auch das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen führt. Ne? Wenn einmal so eine Welle erreicht, einfach mal rausgehen, eine Runde spazieren gehen im Park, da merkt man, das hat nichts mit der Realität zu tun. Und ein Bruchteil von den Menschen, die das meistens unter irgendwelchen Fake-Profilen oder Profile ohne Profilbild im Netz irgendwie abladen, würden dir das ja niemals im echten Leben sagen. Ich habe, glaube ich, zweimal erlebt, dass ich im echten Leben jemanden getroffen habe, der mir mal Kritik zugesprochen hat.
Und auch noch die Frage, ist sachliche Kritik oder eben
inhaltliche sogar, ne, genau. In dem Fall.
Dann ist es ja sogar auch okay.
Vollkommen. Ich habe gesagt, geil. Also ich war wirklich ein Mensch, cool, dass mal jemand face to face mir gegenübersteht und mir wirklich mal was sagt, was ihm nicht passt. Völlig in Ordnung. Aber das ist ja das Problem an dieser digitalen Gewalt, dass das in so einem komisch geschützten Raum ist, wo jeder irgendwie meint, der schwimmt unter so einem Deckmantel, der ich kann mir hier alles erlauben, Mentalität. Und den muss man aber auch wirklich nochmal relativieren, weil die wenigsten von denen hätten echt die Eier in der Hose, dir das auch ins Gesicht zu sagen.
Wir wollen das nochmal ganz deutlich auch rausstellen. Es geht, du hast gerade gesagt, du wurdest in deinem Leben vielleicht zweimal wirklich face-to-face sachlich kritisiert. Und das ist ganz, ganz wichtig. Uns geht's hier nicht darum, wir sind immer noch im Sport. Ne? Da passieren Fehler und wenn Fehler passieren, das ist menschlich und die darf man immer sachlich kritisieren. Keine Ahnung, wenn ich Dachdecker bin und lege die Ziegel falsch, dann darf ich auch dafür sachlich kritisiert werden. Aber ich darf halt nicht beleidigt werden. Ich darf nicht auf den Menschen eingehen, sondern auf die Arbeit, die er in dem Moment macht. Ne? Es geht nicht darum zu sagen, Sportler, Fußballer dürfen nicht mehr kritisiert werden. Sportjournalisten dürfen nicht mehr kritisiert werden. Auf jeden Fall, Kritik gehört immer dazu, solange sie sachlich bleibt und nicht unter die Gürtellinie geht. Ne? Und das unterschätzt man manchmal, wie viele Beispiele wir in der letzten Zeit haben, wo eben genau das passiert ist, wo es komplett unter die Gürtellinie geht. Wenn ich auf meinen Zettel gucke, ich hätte 7 Zettel vollschreiben können mit aktuellen Beispielen, um 2 zu nennen. Das ist noch nicht so lange her. Januar 2025, Kai Havertz, der verschießt einen Elfmeter. Das macht er ja nicht mit Absicht. Der wollte den Ball ins Tor schießen, hat er nicht geschafft. Die Folge dessen ist, dass seine schwangere Frau beleidigt und bedroht wird in den sozialen Medien, massiv. Für mich unvorstellbar, wirklich unvorstellbar. Jetzt noch aktueller, Daniel Schlager, Schiedsrichter, VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. Der zeigt, Nick wollte mal eine gelb-rote Karte. Natürlich ist das keine gelb-rote Karte gewesen. Ich habe das Spiel gesehen. Ich glaube, Nick wollte mal, der weiß gar nicht, wie man gelb-rote Karten kriegt. Also, Daniel Schlager hat hinterher auch gesagt, es war rückblickend eine falsche Entscheidung. Das heißt, er hat seinen Fehler sogar offen zugegeben. Da wird im Internet wird angeboten, tausche Finalticket fürs DFB-Pokalfinale, wo übrigens Arminia Bielefeld spielt. Gegen die Adresse von Daniel Schlager. Oder es wird geschrieben, ich bin dafür, dass er öffentlich gehängt wird. Mhm. Also ja, über was sprechen wir? Das ist nochmal, sachliche Kritik immer wichtig, immer erlaubt, aber niemals in die falsche Richtung gehen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Total, oder du hast ihn eben auch angesprochen, ne? Moritz Müller, Eishockeyspieler, Kölner Haie, dem ist gedroht worden online, dass seine Kinder getötet werden sollen. Also das muss man sich mal vorstellen, was Menschen schreiben. Und das ist ja am Ende ja einfach so wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs, die wir überhaupt öffentlich mitbekommen, weil Menschen das öffentlich machen, was es noch an Dunkelziffern gibt von Sportlern, die es gar nicht trauen, sich überhaupt öffentlich darüber zu sprechen. Wir haben eben schon am Anfang darüber gesprochen, vielleicht auch aus Scham oder Angst, zu schwach gesehen zu werden, vielleicht nicht aufgestellt zu werden, was auch immer. Also ich glaube, wir haben dann wirklich hier die Spitze des Eisbergs. Wir haben auch in dem Zuge mit noch einer Betroffenen sogar auch sprechen können, mit Svenja Huth, deutsche Fußballnationalspielerin, oder mittlerweile ehemalige deutsche Fußballnationalspielerin für den VfL Wolfsburg aktiv. Habe auch mit ihr zusammengespielt. Und bei der WM 2023 oder nach der WM hat der DFB auf den Social-Media-Kanälen ein Bild gepostet von ihr, ihrer Ehefrau und dem gemeinsamen Sohn. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was unter diesem Bild an Hass der Familie entgegengekommen ist. Das war total heftig und ich habe es gerade gesagt, wir haben auch mit Svenja darüber sprechen können. Wir hören mal rein, wie sie die Situation empfunden hat.
Es sind so zwei Vorfälle gewesen. Also das erste Mal bei der Europameisterschaft 2022. Ich habe auf Instagram, weil wir im Jahr 22 vor der Europameisterschaft geheiratet hatten, ein Hochzeitsfoto von uns beiden gepostet, wo wir uns eben anstrahlen und habe halt ihr zum Geburtstag gratuliert. Und ja, darunter sind wirklich ganz bösartige Beleidigungen, hasserfüllte Kommentare gekommen, Nachrichten reingekommen, die für uns Neuland waren, weil wir eigentlich bis dahin kommen hatten, aber ja, durch die Europameisterschaft eine größere Aufmerksamkeit auch auf uns gelegen hat als individuelle Spieler. Viel gegen Homosexuelle gewettert wurde, dass Kotz-Smileys geschickt wurden, dass Lach-Smileys geschickt wurden, das mit dem F-Wort und ihr Lesbenpack. Also es war wirklich nicht schön zu lesen. 2023 nach der WM, als meiner Familie angereist bin und der DFB auch in Twitter war es, glaube ich, damals noch, ein Bild von meiner Frau und unserem Kinderwagen und mir eben gemacht hat und da wirklich richtige Kommentare drunter gefallen sind. Es war auf jeden Fall gegen meine Familie und mich gerichtet, gegen unseren, der eben mit zwei Mamas aufwächst. Das sind natürlich Nachrichten, die man nicht lesen möchte.
Es macht jetzt noch eine Ebene auf, ne? Weil jetzt kommen wir, glaube ich, das sind halt wirklich so, ich glaube, große gesellschaftliche Probleme, die wir ja wirklich gerade adressieren. Ne?
Das finde ich gut, dass du das sagst.
Ja, ist ja so. Ne? Felix Lobrecht sagt immer so schön, seid lieb zueinander. Und da steckt so viel Wahres drin, weil ich glaube, wir haben einfach enorme Probleme und die werden immer drastischer, was das Thema Toleranz angeht. Gepaart mit, glaube ich, viel, viel eigener Unzufriedenheit. Und bei Svenja ist es jetzt, glaube ich, auch diese Ebene der Homosexualität, jetzt haben sie auch noch ein Kind, auch noch, ne, in Anführungszeichen, aus Sicht dieser Menschen. Die Frau ist glücklich und die strahlt ihr Glück aus. Und ich glaube, da fehlt jetzt ganz vielen Menschen das Verständnis dafür. Wie kann das sein? Vielleicht Unzufriedenheit über das eigene Leben. Warum bin ich nicht glücklich? Weil man sieht auf diesen Bildern, wie glücklich die beiden sind. Fehlende Toleranz, dass es Modelle gibt, Lebensmodelle, die von dem abweichen, was vielleicht in den sehr, sehr engen Köpfen dieser Menschen nur existiert. Und das ist halt wieder so ein Kanal, wo sich dann ganz viel entlädt, was nichts mit Svenja zu tun hat. Nichts. Also ich glaube, dieses Muster ist immer wieder erkennbar, dass es leider Themen sind, die müsste man ja jedem Einzelnen davon, würde ich eigentlich wirklich einen Therapeuten gerne an die Seite stellen, um mal Dinge aufzuarbeiten. Das sind ja zugrunde liegende Themen, die die Leute mit sich haben, die sie mal wirklich aufarbeiten und lösen müssten, damit sowas nicht mehr passiert.
Aber auch hier wieder, da ist eine Welle von Hass im Internet. Aber was meint ihr, wie viele Leute Svenja sowas schon mal ins Gesicht gesagt haben? Wahrscheinlich kann sie an einer Hand abzählen.
Natürlich.
Und das ist ja genau wieder dieses Thema, warum genau da? Warum tun Menschen das genau dort im Internet und nicht in der Realität? Also was ist das für ein anderer Raum, in dem man sich da bewegt?
Ja, weil das sind natürlich auch, das sind schwache Menschen. Das sind schwache Menschen, wirklich. Die haben im Gegensatz zu einer Svenja, im Gegensatz zu einem Jonas, sind das Leute, die einen relativ geringen Selbstwert und Selbstbewusstsein haben. Und die trauen sich das nur in diesem komisch geschützten Raum called Internet. Und die hätten gar nicht den Mut und die Stärke dazu, sowas öffentlich auszusprechen, face to face, weil sie genau wüssten, was sie für eine Welle an Reaktion völlig zu Recht auch erwartet. Wenn die in unserer Rolle mal stecken würden und so einen Shitstorm mal kassieren würden, die würden untergehen, solche Leute. Wirklich, davon bin ich überzeugt. Und das ist halt dieser vermeintliche Schutz, den sie da im Internet finden, gibt denen die Möglichkeit, sich mal groß zu fühlen.
Ja, ich glaube, es geht auch gar nicht darum, sicherlich auch, welche Welle an Reaktionen da kommt, aber es geht auch um die direkte Reaktion von dir und mir. Also du musst ja, wenn du jetzt, also ich habe so oft eine Situation erlebt, wo ich im Stadion, vor allem auswärts, gelegentlich auch zu Hause, aber vor allem auswärts, angeschrien und beleidigt wurde. Man muss gar nicht darüber sprechen, das gehört während des Sports, während des Spiels, beim Fußball. Ich fand das auch immer ein bisschen geil, muss ich sagen. Wenn ich angeschrien wurde auswärts und wurde beleidigt, das hat mich immer nochmal angestachelt, nochmal über meine Grenzen dann auch hinauszugehen. Und das hat nie was mit mir gemacht. Aber ich habe halt festgestellt, wenn die Beleidigungen zu schlimm wurden und du hast mal einen Schritt oder vielleicht auch mal 10 Schritte, 10 Meter auf die Person zugemacht und hast denen mal ins Gesicht geguckt, dann wurden die ganz leise. Dann haben die dich, die haben sich nicht mehr getraut, dir weiter ins Gesicht zu schauen, in die Augen zu schauen und dich direkt zu beleidigen, sondern die werden auf gut Deutsch so klein mit Hut. Und im Internet, wie du sagst, da ist halt für die Täter, man muss ganz klar sagen, es sind Täter in dem Moment,
ja.
Ist das ein geschützter Raum. Es gibt Gründe, warum sie das machen, da wird Turit auf jeden Fall auch noch, oder wir alle zusammen gleich noch ein bisschen detaillierter versuchen, drauf einzugehen. Was im Internet wegfällt, ist diese direkte Interaktion mit dem oder zwischen Opfer und Täter. Die fällt halt weg und deswegen passiert das in der direkten Interaktion, passiert das nicht. Ich denke, das ist ja die Erfahrung, die wir alle gemacht haben.
Ja. Ich habe eine Frage, weil man kennt ja die Szene aus dem Stadion, wenn es mal nicht läuft im Verein und ihr Spieler euch vor einer Kurve stellt. So. Und da gibt es ja auch einen verbalen Austausch, der sehr emotional ist. Der bleibt uns Außenstehenden ja immer verborgen, so. Hast du da sowas in der Richtung mal erlebt oder ist das, sind das wirklich in Anführungszeichen nur dann die blanken Emotionen im Sinne von Männer, reißt euch zusammen?
Nee, ja, also habe ich alles erlebt. Wirklich in 13 Jahren Arminia Bielefeld habe ich alles erlebt, aber meine grundsätzliche Erfahrung ist tatsächlich die, du stehst 15 Meter weit weg, du wirst beleidigt.
Mhm.
Ich sage nicht, welche Worte da fallen, da fallen aber auch deutliche Worte.
Ja, das glaube ich.
Dann machst du 5 Meter auf die zu, dann werden die schon leiser.
Mhm.
Und wenn du mit denen am Zaun stehst und mit denen face to face da stehst und mit denen kommunizieren möchtest, dann kommt da nicht mehr viel. Also dann warten die, was du denen sagst und auf einmal sind die ruhig.
Mhm.
Fußballfans haben auch oft nach Niederlagen eine Abneigung gegen die eigene Mannschaft. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Und das ist auch irgendwo, nochmal, das ist Emotionalität.
Davon lebt der Sport auch.
Das gehört alles im Sport, beim Fußball dazu. Und das soll und muss unbedingt so bleiben, definitiv. Aber sobald, das ist meine Erfahrung, sobald ich mit den Leuten in den Austausch gehen wollte, ich bin so oft in die Kurve gegangen in meinem Leben, gerade die letzten Jahre, als es sportlich dann sehr schlecht lief, dann kommt da nicht mehr viel. Das verändert einfach alles. Ich bin mir ziemlich sicher, und du hast es vorhin auch schon angesprochen, dass wenn man das im Internet machen würde, wenn man mit denen in einen Austausch geht, also da kommt kein vernünftiger Austausch zustande.
Aber das ist ja ein super schönes Bild, was Fabi gerade sagt, mit den 15 Metern. Und diese 15 Meter, im Internet sind es sogar 50. Weißt du, wir haben eine zu große Distanz, da fehlt die Nähe. Und die müssen wir mal schaffen aufzulösen, weil ich glaube, dann lösen wir auch wirklich das Problem.
Ja, total.
Ja.
Lass uns doch vielleicht auch einmal reinhören. Svenja hat ja auch mal für uns zusammengefasst, was sie glaubt, woher kommen denn überhaupt die Täter und wer ist das? Wir hören einfach mal rein.
Gesteigerte Aufmerksamkeit durch das Turnier war in England, Europameisterschaft, weil ich davor auch immer schon mein Leben, mein Privatleben gezeigt habe. Bin jetzt dieses Jahr mit meiner Frau Laura 7 Jahre zusammen und angefangen, Privates aus unserem Leben zu zeigen, uns zu zeigen, weil wir da vielen Menschen auch Mut machen können, die es vielleicht in ihrem Umfeld oder auch in der Öffentlichkeit nicht so einfach haben. Und ja, durch die gesteigerte Aufmerksamkeit sind halt dementsprechend auch fremde Menschen auf mein Profil gekommen, die das Ganze dann eben vielleicht nicht ganz so schön fanden und da dann eben Kommentare, Nachrichten geschrieben haben, die alles andere als einfach auch sagen muss, es ist traurig, dass Menschen, wenn ihnen irgendwas nicht im Internet gefällt, einfach weiter scrollen können, sondern dann wirklich sich die Mühe machen, hasserfüllte Nachrichten zu schreiben, jemanden zu beleidigen, was Schlechtes zu wünschen.
Und wenn wir jetzt mal auf die Mechanismen schauen, finde ich das total spannend, weil wir haben hier eigentlich 6 zugrunde liegende Mechanismen, warum Menschen im Internet sich so verhalten. Und eigentlich sind wir fast auf jedes schon gerade intuitiv eingegangen. Gründe sind ja erstmal Anonymität, Unsichtbarkeit und fehlende direkte Rückmeldung. Eigentlich genau das, was wir angesprochen haben. Das ist eine Studie von John Sula aus 2004 sogar schon, wo quasi einmal zusammengestellt wurde, warum verhalten sich Menschen im Internet denn anders? Erster Mechanismus, niemand weiß, wer ich bin. Genau das, was sie sagen. Also dieses Anonyme, dieses 50 Meter weit weg. Nicht 10, nicht 5, man kann sich nicht ins Gesicht schauen, sondern es ist die Anonymität. Man sieht mich nicht. Zweiter Mechanismus, also fehlende nonverbale Signale vom Gegenüber. Und das ist wieder dieses Bild von Fabi eigentlich, ne? Je näher man rangeht eigentlich dann im Stadion, desto mehr sieht man den anderen, desto mehr kann man auf die Reaktion schauen, desto mehr Empathie fühlt man wahrscheinlich auch. Dann die Asynchronität. Das ist alles zeitversetzt im Internet. Du hast keine direkte Reaktion auf das, was du schreibst. Weniger Empathie wieder. Und dann, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man Hate Speech im Internet verbreitet, ist es häufig der Faktor, dass man sich den Gegenüber nicht als reale Person vorstellt, sondern so, der existiert nur in meinem Kopf. Das ist irgendeine fiktionale Person im Internet. Da kann ich ja schreiben, was ich will. Da kann ich ja Hate ablassen, wie ich will. Und das ist auch so genauso, was du sagst, Jana. Wer sagt dir das im Rewe? Niemand sagt dir das im Rewe, sondern die sagen dir das auf deiner Social-Media-Seite, weil du dafür die Person dann eher vielleicht eine fiktionale Person bist und kein echter Mensch. Und es gibt keine Regeln, wenig Autoritäten, die irgendwas überprüfen im Internet. Und das führt dann einfach alles zusammengenommen, was wir schon besprochen haben, auch wissenschaftlich belegt, zu mehr Aggression, Hass und Radikalität im Netz. Es gibt auch noch so eine schöne Frust-Aggressionstheorie und die hat, fand ich ganz spannend, als du von deinem Wechsel zu RTL berichtet hast, dass ja eigentlich dieser angeschaute Frust bei Menschen gar nicht über dich oder was du in deinem Job leistest oder über dich als Person, sondern auch dieser Wechsel vom Football, von ProSieben zu RTL hat sich einfach in dir, in deiner Person kanalisiert, ohne dass du als Mensch eigentlich irgendwas dafür konntest. Also diese ganzen Theorien zeigen sich ja hier in den allen Dingen wieder, die wir heute besprochen haben bis jetzt.
Dann, glaube ich, kommt noch on top, jetzt reden wir ja über digitale Gewalt immer im Kontext von Sport. Und Sport ist halt ein ganz, ganz emotionales Thema. Und diese Kommentare entstehen ja auch aus einer Emotion heraus. Also ich glaube, die meisten Hasskommentare, Beispiel Jonas, uns das anschauen, entstehen ja rund um diesen Fehler. Also ich sag mal, gib dem noch 5 Stunden. Nach hinten, ne? Also ich glaube, 2 Wochen später schreibt jetzt sowas keiner mehr, ne? Ja. Das heißt, es kommt ja aus dieser direkten Emotion, also dieser Frust über dieses Tor, was man kassiert hat. Wenn wir uns das jetzt bei Politikern anschauen, glaube ich, da findet jetzt so Shitstorms und Hate Speech auch, aber wesentlich weniger statt. Würde ich jetzt mal, das musst du mal in einer Studie danach recherchieren, aber würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus.
Das mache ich dann später
mal. Mach das mal, Chlore, bleib da mal dran. Aber würde ich jetzt aus dem Bauch raus mal so sagen. Ne? Das kommt halt nochmal on top bei Sport dazu, dass es halt eh schon ein sehr, sehr emotionales Thema ist. Und dann wollte ich nochmal zu einem Punkt was sagen, den du gerade auch aufgelistet hast mit diesem, die vergessen, dass wir Mensch sind. Weil wie gesagt, ich versuche immer auch zu schauen, was können wir vielleicht auch tun, ohne dass wir jetzt die Idioten retten müssen. Also die müssen erstmal an sich arbeiten, aber da fehlt uns ja, wie wir schon gesagt haben, oft der Zugang auch zu. Aber ich glaube, wir können diese Distanz zumindest schon mal mindern, indem wir uns echt echter zeigen. Und ich weiß, dass das nicht immer möglich ist, aber ich liebe Svenja dafür, dass sie sagt, ich gehe mit meinem Privatleben an die Öffentlichkeit. Ich zeige das, um anderen Mut zu machen, aber auch, um mich nicht zu verstecken, um den Leuten da draußen zu zeigen, ich bin eine Frau, ich liebe meine Frau, ich liebe mein Kind, ich bin glücklich. In dem Konstrukt, in dem ich hier gerade lebe. Und ich habe den Mut dazu, traurig, dass es überhaupt Mut dafür braucht, aber ich habe den Mut dazu, damit rauszugehen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Das kann nicht jeder. Ich verstehe sogar viele aktive Profisportler, die sagen, ich halte mich von Social Media komplett fern. Also am besten gar keine Accounts, damit ich mich komplett auf meinen Sport fokussieren kann, konzentrieren kann. Wie gesagt, ich verstehe einen Jonas, der jetzt gerade wirklich eine Grenze ziehen muss, auch nach außen sagen muss, das macht gar nichts mit mir. Ich spiele ja weiter meinem Stiefel, ich gebe die Antwort auf den Platz. Genau richtig. Aber es gibt Leute, und dazu zähle auch ich mich, ich fühle mich auch dazu imstande, dass ich sage, ich versuche mich wirklich auch wieder ein Stück weit echter, ehrlicher und authentischer nach außen zu geben, damit bei den Leuten da draußen auch ankommt, dass hier wirklich ein Mensch dahinter steckt. Ich glaube, das können wir schon auch so ein Stück weit beeinflussen.
Grundsätzlich müssen wir uns ja darüber im Klaren sein, die Situation muss sich verändern. Das kann nicht so weiterlaufen, weil irgendwann nochmal, Turit hat es vorhin angesprochen, das löst bei den Sportlerinnen, bei den Betroffenen löst das was aus? Ich möchte nicht, dass das irgendwann so schlimm wird, ja, dass sich irgendjemand was antut, weil er damit eben nicht so gut umgehen konnte, wie es vielleicht du und ich und Turit in der Vergangenheit bisher konnten. Das heißt, es muss unserer Meinung nach definitiv sich was ändern, es muss was besser werden, einfach um es auf gut Deutsch zu sagen. Du hast gerade gesagt, wir könnten einen Teil dazu beitragen, absolut richtig. Die Leute, die diese Kommentare absetzen, müssen ihren Teil dazu beitragen. Es gibt aber auch noch andere Faktoren. Wir müssen mit reinnehmen die Vereine. Es müssen auf gut Deutsch alle an einem Strang ziehen. Vereine, Spieler, Fans. Und dann gibt es noch einen Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. Und um mal ein bisschen Transparenz oder noch mehr Transparenz reinzubringen, wir haben gestern Abend sehr, sehr, sehr lange in der Redaktionssitzung gesessen noch.
Deswegen hast du so Augenringe.
Deswegen habe ich so Augenringe und wegen grundsätzlich wenig Schlaf und weil ich für dich ständig Sachen ausdrucken muss. Und haben diskutiert, haben wirklich viel diskutiert, haben uns viele Gedanken gemacht. Und wir haben ja jetzt jemanden hier, der einen perfekten Einblick in die Welt der Medien auch hat. Du bist, wie gesagt, Moderatorin, du bist Sportjournalistin. Ganz einfach gefragt, welchen Teil, wie groß ist der Anteil deiner Meinung nach, den die Medien auch dazu beitragen in ihrer Berichterstattung?
Ich sag mal jetzt bei dem Beispiel, da passiert ein Fehler auf dem Platz, glaube ich, da sind die Medien unbeteiligt. Ne? Das passiert, glaube ich, ganz unabhängig von den Medien.
Die Fehler passieren, ja, aber es gibt immer mal mindestens zwei Wege, über gewisse Sachen zu berichten.
100%. Und ich bin auch kein Fan von Clickbaiting. Bin überhaupt kein Fan davon, wir sagen immer so schön, die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ne, das, weil das einfach halt leider funktioniert. Es wird halt geklickt und deswegen kauft man dann lieber die gute Geschichte als vielleicht den moralischen Kompass, den man dann eher wählen sollte. Und auch da, ich bin großer Befürworter davon, dass wir wieder ein Stück weit weg von diesem polarisierenden Schlagzeilen-Clickbaiting-Journalismus gehen. Das geht aber auch nur gemeinschaftlich, weil wenn es natürlich manche machen, manche nicht, dann gewinnt am Ende die meisten Klicks haben. Und das ist leider dann genau das. Diese Sensationsgeilheit auf diese Geschichten ist natürlich auch leider da. Ist auch ein Spiegel unserer Gesellschaft. Deshalb müssen wir da eigentlich alle an einem Strang ziehen und auch alle eine Sprache sprechen. Ne? Ich glaube aber auch, dass da zum Beispiel nach dem Fall von Jerome Boateng und seiner damaligen Freundin, ich weiß nicht, kann man es Freundin nennen, ich nenne es jetzt mal Freundin, auch eine ganz, ganz dramatische Geschichte, an der die Medien ja auch nicht unbeteiligt waren. Ja, die hat ja auch in den Medien stattgefunden. Und ich glaube, das hat auch nochmal extrem sensibilisiert dafür, dass wir uns einfach alle bewusst sein müssen, dass egal, was wir über andere Menschen schreiben, wie wir sie an Pranger stellen, das hat Auswirkungen, das hat Konsequenzen. Alles im Leben hat Konsequenzen. Da muss man einfach enorm vorsichtig mit sein, weil wir haben alle irgendwie in uns drin einen weichen Kern und eine zarte Seele und bei anderen ist sie noch ein bisschen zarter als bei anderen und man kann Menschen immer nur vor den Kopf schauen und am Ende des Tages sind Dinge dann nicht mehr rückgängig zu machen. Ein gesprochenes Wort, eine Welle, die losgetreten wurde, die kannst du nicht mehr einfangen. Da muss man, glaube ich, sehr, sehr achtsam mit umgehen.
Du hast ja wirklich die Innensicht. Ich meine, du hast in Redaktionssitzungen von Talksendungen gesessen. Ist es denn wirklich so, dass da gesund gearbeitet wird? Oder ist es doch so, wir laden vielleicht mal den Gast ein, wir laden den Gast ein, weil von denen erhoffen wir uns eben solche Schlagzeilen und von denen erhoffen wir uns vielleicht auch, dass sie dann mal wirklich auf den Tisch hauen und auch mal über Spieler herziehen, weil das uns wieder mehr Reichweite, mehr Aufmerksamkeit gibt. Ich meine, du hast die Inneneinsicht, wie funktioniert das?
Jetzt müssen wir natürlich auch wieder vorsichtig sein, dass wir, glaube ich, Themen jetzt nicht zusammenpacken in einen Topf. Also ich glaube, das, was da an Hate Speech draußen passiert, aus so einer Emotion heraus, ist nochmal davon losgelöst zu betrachten von, ich weiß, worauf ihr anspielt, es gibt ja durchaus einen oder anderen so-called Experten da draußen, der bekannt ist für seine durchaus deutlichen Urteile über Spieler und Leistungen auf dem Platz.
Kann das sowas befeuern dann auch im Internet?
Genau, und die Frage wollte ich jetzt zurückstellen. Ja. Ne? Also glaubt ihr, dass das jetzt so eine Welle an Hate Speech auslöst oder sind das einfach nur polarisierende Aussagen, die man auch durchaus manchmal in Frage stellen kann? Aber löst das so eine Welle aus? Also da würde ich jetzt noch dann doch wieder die Medien ein Stück weit in Schutz nehmen. weil ich glaube, da gebt ihr mir auch recht, wir wollen auch nicht, also Sport lebt von Emotionen, aber das auch wirklich in jede Richtung. Also ich glaube, es braucht auch manchmal Aussagen, die polarisieren, wo dann auch wiederum andere drauf reagieren. Also das ist ja auch am Ende des Tages ein Entertainment-Produkt. Ja. Und wir müssen diesen Grad halt finden zwischen, wo übertritt man eine persönliche Grenze, genauso wie bei Kritik. Wo ist Kritik berechtigt und wo überschreitet sie einfach eine Grenze? Und so ist es ja bei diesen sehr polemischen Aussagen genauso. Wo überschreiten sie jetzt eine Grenze des Persönlichen? Wo sind sie aber auch einfach irgendwie Teil dieses Entertainment-Apparats, so-called Fußball oder Sport, den ich aber auch genauso auch liebe. Also ich finde auch, wir müssen manchmal auch aufpassen, dass wir auch das nicht verlieren. Ne? Ja. Wir dürfen jetzt auch nicht alles zu ernst nehmen, zu sehr glatt spülen und glatt bügeln. Dieser Raum muss auch schon noch existieren.
Es ist halt zumindest mal eine These, die man in den Raum stellen kann, ob sowas oder Menschen, die im Fernsehen sind und eben als Vorbilder auch agieren sollen für uns alle hier draußen oder das zumindest auch tun, ob dann eben genau dieser ganz schmale Grat, den du beschreibst, ja, glaube ich, auch total schwierig ist zu finden, ob es da aber nicht total auch wichtig ist, immer wieder zu sensibilisieren, drauf zu schauen, wen setzt man irgendwo hin, was wird auch gesagt, wie werden Menschen auch persönlich angegriffen, Fußballer nur für diesen einen Klick. Und die These ist dann eben, kann es sowas befeuern im Internet, weil Menschen einfach im Fernsehen sehen, ach guck mal, der zieht über Spieler XY her, dann kann ich ja hier im Internet auch schreiben, was ich will. Wie gesagt, keine Grundlage, aber es ist einfach zumindest mal ein Gedanke, der im Raum steht, ob sowas das nicht auch im Grunde befeuern kann und wir wirklich ganz sensibel auch in den Medienbericht erstatten müssen.
Nochmal, es geht nicht darum, schon gar nicht wir drei werden hier jetzt nicht die Lösung schlechthin zur Lösung gegen all diese Probleme finden. Ja. Auf gar keinen Fall. Ne? Es geht uns ja einfach darum, zu sensibilisieren und einfach zu sagen, wir wollen in den Talkshows, wir wollen im Fußballtalk, wir wollen im Fernsehen, wir wollen Spieler, die so-called Typen sind. Wir wollen Leute, die auch
echte
mal
Menschen.
Echte Menschen, die direkt auch ihre Meinung sagen, die nicht rumschwafeln, sondern wirklich auch das aussprechen, was sie denken. Aber man muss dann nicht zum 35. Mal in der vierten Woche hintereinander sagen, dass Emre Can ein scheiß Kapitän für Borussia Dortmund ist. Das stimmt einfach nicht, weil das kann von außen, man kann diese Meinung vielleicht dann einmal in dem Moment kundtun, aber man muss es nicht immer wieder wiederholen, wie es eine wochenlange Diskussion war. Man braucht nicht immer weiter dann auf einen Spieler einschlagen und immer weiter draufhauen. Das muss dann halt auch irgendwann mal gut sein. Da muss man einfach einen anderen Weg finden. Irgendwann ist dann auch genug. Und nochmal, ich bin auch ein Freund von klaren Worten immer gewesen und ich werde das auch in Zukunft hoffentlich weiter so tun können. Aber irgendwann muss man dann auch mal sagen, so jetzt widmen wir uns dann auch anderen Themen. Ich meine, wir müssen auch bedenken, das Fußballbusiness, das Sportbusiness, das weißt du, Jana, du bist die NFL, ich liebe die NFL. Ich bin ein riesengroßer Fan, ich ziehe mir alles rein, aber es ist auch ein riesengroßer Zirkus. Es geht nie nur noch um das Sportliche. Mhm. Es wird nie mehr nur auf den Sport geguckt, sondern es wird alles seziert. Jedes Interview, jedes Wort, was du sagst, dein Privatleben, auch auf alles wird geguckt und alles wird auseinandergenommen. Und da müssen wir einfach immer wieder uns vor Augen halten, da stecken echte Menschen. Du hast es gesagt, da sind zarte Seelen mit bei. Das darf man nie vergessen.
Und wenn wir jetzt nochmal den Bogen zurück, nämlich zu Jonas Urbig spannen, dann ist es ja auch sogar der Nationaltrainer Julian Nagelsmann, der gesagt hat, wenn wir wollen, dass junge Spieler Fehler machen dürfen, dann müssen wir auch fair damit umgehen. Also dieses, ich glaube, das ist genau dieser schmale Grat, ne? Wo ist Kritik erlaubt? Also wie viel Kritik darf man auch äußern? Wie viel Emotionalität? Wie viel Entertainment brauchen wir auch? Aber wo trifft man Menschen eben auch auf einer persönlichen Ebene? Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, genau dieser schmale Grat.
Ich denke oft, ich würde mir so ein bisschen mehr Leichtigkeit und vielleicht eher einen humoristischen Zugang dazu wünschen. Ich glaube, Humor ist oft ein guter Umgang mit auch schweren Themen. Ne? Also anstatt jetzt auch einen Fehler irgendwie durchzusezieren und zu analysieren, lass uns den doch vielleicht mal von der anderen Seite anpacken. So, ne? Weil dann können wir auch, glaube ich, beides vereinen. Sport und Entertainment. Wir müssen da vielleicht einfach einen anderen Umgang mal mitfinden. Und was Julian auch sagt, was ich da so raushöre, ist, dass wir auch ein bisschen mehr wieder lernen, Dinge auszuhalten, so, ne? Andere Meinungen auszuhalten, um auf das Beispiel von Svenja zu kommen, andere Lebensmodelle auszuhalten, so einfach mal ein bisschen mehr der Toleranz am Ende des Tages auszuhalten, zu akzeptieren, dass Menschen Fehler machen, verbal, auf dem Platz. Und lieber dann wirklich mit der Reaktion darauf irgendwie versuchen, den richtigen Umgang damit zu finden. Auf Emre Can wird seit Wochen rumgehackt. Frage ich mich, wo sind denn die Leute, die jetzt mal diese Meinung spiegeln? Ich brauche dann die Menschen, die sagen, reicht's jetzt nicht mal langsam? Weißt du, das meine ich. Also ich finde, so jede Meinung darf geäußert werden. Aber wenn sich jemand auf Emre eingeschossen hat, dann würde ich mir von anderen Menschen eher wünschen zu sagen, was hast du eigentlich für ein Problem mit Emre? So, weißt du? Also das ist, glaube ich, eher der Weg, ne? Dass wir Dinge, so wie ich auch meinte, so dass wir diese Kräfte, die wir in unserer Gesellschaft haben, die wir haben, so viele Menschen, die Ahnung von Fußball haben, wir haben so viele Menschen, die den Fußball lieben und darüber gerne sprechen. Wir haben so viele starke Persönlichkeiten, Mann, Fabi, du bist einer davon, der immer gerade raus gesagt hat, was er denkt. Mehr davon.
Wir glauben, dass einfach mal so 4, 5 Teamkameraden dann ihm auch zur Seite springen. Ja. Mal das öffentlich kundtun, dass der Trainer halt auch mal ein öffentliches, deutliches Statement dann abgeht, um diese Diskussion dann einfach auch mal im Keim zu ersticken.
Zack, Deckel drauf, puff. Ja. So, ja. Weißt du, also ich glaube, das könnte ein Weg sein.
Ich finde es ein ganz schönes Stichwort, weil wir haben natürlich auch Svenja gefragt, wie ist eigentlich sie und auch der ganze Staff der DFB mit dieser Situation, mit dieser Hate Speech umgegangen. Hören wir doch mal, was sie sagt.
Ich viel Zuspruch aus unserer Mannschaft, aber eben auch vom Staff bekommen, weil das natürlich jeder dann auch mitbekommen hat. Und nachdem ich dann auch einen Post auf Instagram abgesetzt habe, eben auch mit der Message, dass man sich lieber auf die Menschen konzentrieren soll, die die Mehrheit sind und positive Dinge schreiben und ja einen, den Tag verschönern sozusagen. Ja, haben auch viele Spielerinnen den Beitrag geteilt und so eben auch gezeigt, dass sie dahinter stehen. Das Bild war zum Beispiel auch noch mit meinem Sohn, mit Emil, wo wir aus dem Fenster gucken. Von daher glaube ich schon aussagekräftig genug. Und das war einfach schön zu wissen und zu merken, dass ja viele, viele Menschen hinter einem stehen. Ja, und man, wie gesagt, auch anderen Menschen, die betroffen sind, dann dadurch vielleicht auch Mut machen kann, dass man einfach selbst auch an die Öffentlichkeit geht.
So, guck mal, Jana hat die Nachricht vorher nicht gehört, muss man hier mal ehrlicherweise sagen. Ja. Und vieles, was du bisher angeführt hast, wurde gerade von Svenja ja dann auch bestätigt.
Ja. Tatsächlich, genau das. Also ich glaube, den Fokus shiften. Und ist noch eine Sache gerade eingefallen, weil ich mir dachte, meine Güte, es sind ja so viele Menschen, die dann in so einem Moment anscheinend diese fiesen Kommentare im Netz ablassen. Eigentlich muss man ja auch in seinem eigenen privaten Umfeld dann irgendwie entfernt irgendjemanden kennen, der so einen Mist ablädt im Netz. Vielleicht können wir auch ein Stück weit auch im echten Leben noch mal ein bisschen mehr mit offenen Augen und Ohren auf unser Umfeld schauen. Und wenn wir sowas mitbekommen, auch da, dass wir nicht, weil ich hatte ja gesagt, oder jetzt auch Svenja, im Netz so diese Selbstregulierungskräfte, so diese Community, auf die wir dann bauen, aber die können wir auch in die Realität genauso holen. Dass wir mal auch Leute damit konfrontieren, Fans, die vielleicht mal übers Ziel hinausschießen, aus ihrer Emotion heraus zu sagen, so, sag mal, raffst du dich jetzt mal zusammen? Was lässt du ja gerade von dir? Also am Ende des Tages, sorry, es ist nur Sport, ne? Jetzt gehst du mal selbst eine Runde raus, schnall dir mal die Laufschuhe an und dann kommen wir zu deiner Frustrationstheorie oder wie die hieß. Dann nehmen wir jetzt vielleicht mal lieber selbst die aktive Betätigung als möglichen Weg der Kanalisierung, um mit diesen Emotionen mal umzugehen, anstatt jetzt hier so einen Mist abzuladen, weißt du? Also vielleicht gucken wir uns auch selbst in unserem Umfeld noch mal ein bisschen mehr um, weil anscheinend findet das ja doch häufig statt.
Ja, ist ja auch so ein bisschen am Ende eigentlich wahrscheinlich die Frage, die wir uns hier stellen müssen. Was können wir denn tun oder was sind auch Mechanismen, die wir ändern müssen in unserer Gesellschaft, um einen besseren Weg zu finden, um das zu vermeiden, um Menschen mehr zu sensibilisieren? Und ich meine, Fabi, du hast es gesagt, wir werden hier nicht die Welt verändern am Ende, aber es gibt einfach Dinge, wie du sagst, man kann in sein Umfeld schauen, man kann aber auch schon bei sich anfangen, wie ich finde. Also es geht ja auch immer darum, was like ich im Internet, was teile ich oder welchen Dingen gebe ich Reichweite im Internet? Und wenn ich eben auf diese Sensationsmedien anspringe und Dinge like, wo Menschen persönlich angegangen, beleidigt werden, was auch immer, dann gebe ich dem ja auch wieder indirekt eine Plattform. Also ich finde, man kann auch schon bei sich selbst anfangen.
Absolut. Leider sind halt auch diese negativen Kommentare oft viel lauter als die positiven. Und das nicht, weil es mehr sind, sondern weil sie einfach nur lauter sind. Und deswegen sich selbst auch vielleicht mehr dazu ermutigen, ein bisschen mehr Liebe im Netz zu geben. Ne? Auch wenn sowas passiert wie mit Jonas oder Svenja postet ein Bild, direkt, proaktiv, hingehen, Liebe dalassen. Nicht nur sich denken, so wie schön, oder nicht nur sich denken, so, oh fuck man, der Arme, den müssen wir jetzt mal ein bisschen aufbauen, sondern direkt auch machen. Damit direkt im Keim vielleicht das Gute, das Schlechte ja. sofort in den Schatten stellt.
Aber das ist eine positive Entwicklung, ehrlicherweise, die ich zumindest aus meiner subjektiven Wahrnehmung sehe im Netz, dass bei solchen Posts oder was auch immer, wo Hass drunter verbreitet wird, es genauso viele Menschen, wenn nicht sogar mehr gibt, ja. die dagegen sprechen, auch unter so einem Bild. Also ich finde, das ist schon eine gute Entwicklung und ich glaube, das sollten wir uns auch alle zu Herzen nehmen, dass wir auch laut werden gegen diese Menschen. Und ich finde ehrlicherweise auch, das ein tolles, auch wenn du sagst, nicht jeder versteht, dass du es machst, aber Täter auch öffentlich an den Pranger zu stellen. Also, ja. dass du Screenshots in deine Story packst, um eben einen dieser Mechanismen, diese Anonymität im Netz eben aufzubrechen. Ich finde das völlig okay. Und ich weiß gar nicht, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen oder müssen wir jetzt auch nicht mehr großartig drüber sprechen. Aber am Ende ist es ja auch nicht einfach ein Kavaliersdelikt, sondern es ist eine Straftat.
Ja.
Also, es kann ein Straftatbestand sein, der auch rechtlich angegangen werden kann. Ich weiß gar nicht, hast du mal jemanden angezeigt oder kennst du jemanden, der mal jemanden auch angezeigt hat aufgrund solcher Nachrichten?
Ja, kenne ich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das hier erzählen darf, aber auch tatsächlich einer der Beispiele über, oder zumindest also ausfindig gemacht, ne? Ja. Also, dass man dem mal nachgeht, weil das ist ja auch diese räumliche Distanz mal auflösen. Manchmal würde ich auch wirklich gerne einfach mal an die Tür gehen, klopfen und sagen, moin, so Peter, was ist denn los, ne? Ja. Das kannst du aber nicht, wie Julian auch gesagt hat. Du kannst ja, da müsste er ja 250 Strafanzeigen hätte er da stellen müssen. Hat er, glaube ich, mal in einem Interview oder auf einer Pressekonferenz gesagt. Das geht nicht, ne? Die Energie haben wir auch nicht, die Zeit haben wir nicht. Und dem Raum kann und möchte man dem dann, glaube ich, auch einfach nicht geben. Der digitale Raum muss noch ein Stück weit mehr auch rechtlich geschützt werden. Also da sind wir auch noch nicht so weit.
100%. Also, da müssen wir hinkommen. Weil es ist ja nicht unsere Aufgabe, als Betroffene dafür zu sorgen, wir sind nicht dafür verantwortlich, den Täter zu identifizieren und diesen anzuzeigen. Da muss es andere Mittel und Wege einfach in Zukunft geben, wie das passieren kann. Der erste Schritt und das Wichtigste, und da bin ich voll bei Turit auch, ich finde das nicht okay, dass du das machst, das in deiner Story zu posten. Ich finde das überragend. Ja. Weil warum nicht, wenn die Täter sich das Recht rausnehmen, ihre Opfer öffentlich zu diskriminieren, zu hassen, anzugreifen, warum dürfen Betroffene nicht das Recht haben, das auch öffentlich zu machen? Es gibt keinen Grund, der dagegen spricht. Das sollten, ganz ehrlich, eigentlich so, und wenn die Stories alle überschwemmt sind, ist mir das scheißegal. Normal müssten es alle machen.
Ja, und es hilft, glaube ich, auch wieder für Betroffene dann auch damit umzugehen, weil, also ich hatte mal ein Beispiel, da hatte ich mich öffentlich irgendwie über die Hertha geäußert. Und Hertha-Fans sind ja auch sehr emotional. Und da hatte ich dann auch wirklich einmal echt eine Drohung bekommen mit, ich weiß, wo du wohnst und wenn du noch einmal die Hertha beleidigst, ich schwöre dir auf deine Mutter, ich werde vor deinem Haus stehen.
Ja.
Zack, in meine Story gepackt. Ne? Es dauerte keine 2 Stunden, da bekam ich von dem gleichen Account eine Nachricht, oh sorry, also die Nachricht, da wurde mein Account gehackt.
Ja,
das war
klar,
nicht.
Natürlich.
Aber nur kurzzeitig, natürlich, ne? Natürlich. Ja,
kurz Account gehackt, ja. Weißt du? Und dann die klassischen Nachrichten, die dann geschrieben werden mit einem gehackten Account, ne? Da siehst du mal, es ist oft nur heiße Luft. Da sind wir wieder bei dem Thema, das sind eigentlich so schwache, arme Persönlichkeiten und das relativiert das dann auch tatsächlich wieder am Ende des Tages.
Genau,
ne?
Es geht nicht darum, dann auf denjenigen wiederum Shitstorm auszulösen, überhaupt nicht. Aber man muss ja irgendwie diesen Menschen klar machen, dass sie etwas falsch machen, dass sie in dem Moment eine Grenze komplett überschreiten. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also wenn eine Frau auf offener Straße angegriffen wird oder auch ein Mann, wenn ja nicht nur Frauen auf offener Straße angegriffen, werden ja auch Männer auf offener Straße angegriffen. Es geht darum, laut zu sein, sichtbar zu sein, sich Raum zu verschaffen. Und das kann man genauso in den sozialen Netzwerken machen wie auf offener Straße. Es geht einfach darum, dass man gehört wird, dass man gesehen wird. Je mehr das passiert, umso wahrscheinlicher ist es, dass sich in Zukunft irgendwas ändert. Und es muss, meine persönliche Meinung, es muss sich nach wie vor was ändern. Lass uns mal irgendwann einen Menschen, der so einen ultra krassen Hasskommentar, eine Drohung ausspricht, lass uns den mal identifizieren und dann wird es zur Anzeige gebracht. Und dann bin ich mal gespannt, wie viele Menschen das in den nächsten Wochen und Monaten noch machen. Manchmal muss man auch mal ein Exempel statuieren, um einfach darauf aufmerksam zu machen, das sind Straftaten, die ihr im Internet begeht, macht das nicht, weil das ist genau das Gleiche, als wenn ihr das auf offener Straße macht.
Jetzt muss ich doch noch eine Sache sagen. Ich glaube, du hast eben kurz angesprochen, so Vereine, die du auch in die Pflicht genommen hast. Jetzt widerspreche ich mir ein Stück weit selbst, weil ich ja eben die ganze Zeit mir den Zugang zu diesen Menschen, die so eine Hate Speech verbreiten, abgesprochen habe. Vielleicht haben wir doch einen Zugang zu denen. Und zwar kommt der ja über den Sport offensichtlich. Also es sind ja dann in dem Fall waren es wahrscheinlich viele Bayern-Fans, die da ihren Unmut geäußert haben. Dann würde ich mir vielleicht auch mehr den Support von Menschen wünschen, die genau aus dieser Bubble dann kommen, also sprich andere Bayern-Spieler, die dann vielleicht ein Stück weit schon mehr Standing sich auch erspielt haben über die Jahre, ne? Die ja. Gehör haben bei diesen Menschen, weil das ist dann, glaube ich, doch ein Zugang, ne? Weil ja. sonst wären sie ja keine Bayern-Fans. Ja. Ne? Dass die dann vielleicht für diese jungen Spieler ein Stück weit einspringen. Bei der Svenja, genau, ihre Mannschaftskolleginnen, der DFB. Bei mir damals waren es tatsächlich Patrick Esume und Björn Werner, also die beiden bekanntesten Gesichter des Footballs hier in Deutschland, was TV und Expertise angeht, die in ihrem Podcast eine Ansage gemacht haben, ne? Und mir zur Seite gesprungen sind. Und das hat mir natürlich enorm geholfen, weil die haben den Zugang zu diesen Menschen, ne? Und denen wird zugehört in dem Moment.
Also, habe ich übrigens gehört. Ja, habe ich gehört und das war deutlich.
Das war deutlich.
Ja, das genau. war deutlich und gut.
Das war
ja.
und da war Ruhe im Karton.
Ja,
ich
ja.
sag's dir, weißt du, das war und das hilft natürlich schon auch, ne? Also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, weil die haben dann nochmal mehr Reichweite. Das soll nicht ersetzen, was im Netz passiert. Das ist genauso wichtig, Turit, was du sagst, dass die Leute auch im Kleinen, wir im Privaten mehr Positivität und Liebe im Netz dann auch verbreiten und uns dagegen stark machen. Aber natürlich hat's nochmal einen anderen Bums, wenn das Leute machen mit einer Reichweite eines, you name it, Thomas ja. Müller in dem Fall oder der DFB, ein Verein oder.
Nochmal, es geht nicht darum, gar keine Kritik mehr zu äußern. Das ist ganz, ganz wichtig. Man darf immer Kritik äußern. In jedem Job, auch bei Fußballern, bei Sportlern, Sportlerinnen, Fußballerinnen, darf immer Kritik geäußert werden. Das muss so bleiben, das gehört dazu. Aber es muss immer in einem gewissen Rahmen passieren. Es darf nie diesen Rahmen überschreiten. Niemals. Man kann das auf jeden Job runterbrechen, egal wo du arbeitest, wo ihr arbeitet. Es ist vollkommen egal, wenn man auf der Arbeit was falsch macht, darf das kritisiert werden, aber es darf niemals viel zu tief ins Persönliche gehen.
Ja, und versucht ein bisschen mehr mit Humor. Ich glaube, Humor ist wirklich gut. Macht mir lieber 3 Memes über einen Scheißpatzer oder wenn ich mal irgendwas komplett verhaue in der Moderation, ja.
Passiert ja nicht.
Nein, natürlich nicht.
Niemals.
Profi, Janas, Profi.
Aber sollte sowas mal passieren. Weißt du, dann lass uns lieber gemeinsam darüber lachen und daraus lernen, anstatt uns irgendwie an Pranger zu stellen. Ich glaube, das ist der bessere Weg.
Du kannst selbst einen Football auf Björn Werner und Coach Esume schmeißen. Also jetzt, nicht mal das ist schiefgegangen.
Ja. Das war tatsächlich ein One-Taker. Ja. Aber danach habe ich es auch nie wieder gemacht, weil das konnte nicht mehr besser werden.
Ich glaube, das waren gute Schlussworte von euch beiden und hilft wahrscheinlich allen von uns, sei es Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, Profisportlerinnen, Sportler, aber auch einfach jeder Mensch, der sich im Internet bewegt, wie wir versuchen können, selber mit Dingen umzugehen, wenn wir Opfer werden, aber auch versuchen zu verhindern, dass es überhaupt zu Taten im Internet kommt. Also Jana, von uns beiden erstmal vielen Dank. Wir haben es gerade gesagt, du hast deinen kleinen Hund hier bei der Aufzeichnung mit dabei. Der wird langsam auch ein bisschen zappelig, vielleicht muss er mal raus.
Aber der war sehr lieb. Der hat sich einen sehr, sehr großen Knochen verdient gleich.
Er hat sich einen sehr großen Knochen
verdient. Oder was auch immer der kriegt.
Ein bisschen klein, Möhre. Vielleicht ein kleines Leckerli.
Aber eine Möhre? Damit kriegst du meinen Hund aber nicht.
Hast du schon mal probiert?
Ja, ist zu gesund.
Ehrlich?
Ja.
Kommt er noch hin. Kommt mit dem Alter.
Kommt mit dem Alter, ist noch jung, genau.
Ja.
Hund hilft auch übrigens im Umgang mit Negativität. Da gehst du mal eine Runde mit dem Hund an die frische Luft. Und wenn du den dann draußen, den Schmetterling hinterher jagen siehst, dann denkst du auch, ist alles gar nicht so schlimm.
Das relativiert alles, genau. Jana, vielen Dank dir für die Zeit heute. War
danke
echt spannend,
euch.
Auch deine Einblicke aus deinem Leben zu bekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Ja. Vielen Dank auch von mir. Hat wirklich Riesenspaß gemacht, auch über so ein ernstes Thema zu sprechen. Mit einer Prise Humor, wie du es gerade sagst, auch über ernste Themen dann auch durchaus diskutieren und sprechen. Und wir hoffen natürlich, dass wir bei dem einen oder anderen Zuhörer oder der einen oder anderen Zuhörerin vielleicht so ein ganz klein bisschen was zu dritt in Gang gesetzt haben heute.
Ja, danke schön. Danke dir.
Danke
euch. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.
Als wir das Schlusswort für diese Folge vorbereiten, erreichen uns die Bilder aus Spanien und sie zeigen, wie aktuell unser Thema ist. Ricardo de Burgos Bengoechea, der das Copa del Rey-Finale zwischen Real Madrid und Barcelona pfeift, sitzt auf einer Pressekonferenz weinend. Er sagt, wenn dein Kind in die Schule geht
und andere ihm sagen, sein Vater sei ein Dieb und es dann weinend nach Hause kommt, das ist einfach krass. Was war passiert? Real Madrid hatte im Vorfeld des Spiels ein Video veröffentlicht, das angebliche Fehlentscheidungen des Schiedsrichters zeigt und soll sogar mit einem Boykott des Finals gedroht haben, sollte er pfeifen. Wir gehen nicht weiter auf den konkreten Fall ein, aber wir möchten etwas hervorheben. Die Reaktion von Barca-Trainer Hansi Flick. Er sagte, wir müssen die Menschen schützen, die Teil dieses Spiels sind. Denn Benguechea ist kein Einzelfall, das wissen wir jetzt. Beschimpfung, Bedrohung, Morddrohung, für viele, die sichtbar sind, ist es längst Alltag geworden. Und es passiert nicht nur im Fußball. Wir sehen es überall, Respekt geht verloren, der Ton wird härter, die Hemmschwelle sinkt. Digitale Gewalt trifft echte Menschen. Und sie zeigt, wir haben ein größeres Problem, nicht nur im Netz, sondern mitten in unserer Gesellschaft. Hass ist keine Randerscheinung. Und wir dürfen nicht länger sagen, das gehört halt dazu oder da muss man durch. Nein, Fabi bringt es in der Folge sehr gut auf den Punkt. Emotionalität, sachliche Kritik, jederzeit. Aber Hass und Bedrohung, niemals. Am Ende bleiben zwei Fragen. Willst du still zuschauen oder willst du Haltung zeigen? Fabi und ich, wir haben unsere Antwort nach dieser Folge gefunden. Denn eines zieht sich wie ein roter Faden durch alles, was wir heute gehört haben. Svenja hat erzählt, wie viel es ihr bedeutet hat, in schweren Momenten ihre Familie und ihr Team an ihrer Seite zu wissen. Jana berichtet, wie wichtig es war, dass sich Patrick Esume und Björn Werner öffentlich hinter sie gestellt haben. Was beide Geschichten zeigen? Solidarität macht einen Unterschied. Vielleicht nehmen wir das für uns mit. Melde Hass, sprich aus, was falsch ist, zeig Solidarität mit denen, die angegriffen werden. Danke, dass du heute zugehört hast. Wenn dich diese Folge bewegt hat, dann tu etwas damit. Setz mit uns ein Zeichen. Und Jonas Urbig? Er spielt konstant stark. Aber die Frage bleibt, was passiert, wenn der nächste Fehler passiert? Wir sagen Danke, Jana, und möchten die Folge mit Worten von Svenja Huth beschließen.
Also ich bin mir fast relativ sicher, dass das irgendwann nochmal passieren wird. Dafür habe ich aber in Anführungszeichen keine Angst, sondern werde genauso wieder vorgehen, das an die Öffentlichkeit zu tragen, für Menschen einzustehen, denen es vielleicht nicht so einfach fällt, darüber hinwegzusehen, beziehungsweise sich auf das Positive zu konzentrieren. Ja, einfach den Menschen eine Stimme zu geben, die Reichweite vielleicht nicht haben und zu zeigen, dass man nicht alleine ist.
Kann ich irgendwann mal schaffen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit muss man gehen, damit man alles erreicht?
Frag mich, wie lange es hält. Bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Termintürme, bis der Kalender wie Jenga zusammenfällt. Ja, mein Panikherz, ein Pulverfass. Notifikation im Sekundentakt. Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Ja. Sag, wie weit noch?
Wie weit?
Ey, wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht. Blut und Schweiß,
Tränen und Zeit.
Wir jagen Trophäen, doch sag mir, was ist der Preis?
Was ist der Preis?
Kann ich irgendwann mal schlafen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht.